Ja, ich freue mich, dass ihr immer noch da seid oder wiedergekommen seid, mit dazu gekommen seid. Auch einige junge Leute, die eigentlich Jugendstunde hätten heute Abend, glaube ich. Ihr braucht keine Angst haben vor dem Thema. Ja, ich habe den anderen das schon gesagt. Das ist ganz natürlich und überhaupt nicht peinlich, in keiner Weise. Es geht um das Thema Geschlechtlichkeit, Sexualität in der Ehe. Und ich möchte natürlich auch dazu die Bibel zu Wort kommen lassen. Das wird dann aber später sein während des Vortrags. Jetzt zu Beginn möchte ich mit diesen Gedanken anfangen. Wenn wir die letzten 2000 Jahre anschauen im Blick auf diese Thematik, dann hat es zwei Extreme gegeben. Wir Menschen neigen sehr schnell zu Extremen. Nämlich einmal ist das Pendel auf die linke Seite oder rechts, ist egal, auf eine Seite geschlagen. Und über Jahrhunderte lang, sehr lange Zeit, war Leibfeindlichkeit zu beobachten und Geringschätzung der Sexualität. In der frühen Zeit der Kirche, also in den ersten Jahrhunderten, dann im Mittelalter ganz stark, was hier steht, Leibfeindlichkeit und Geringschätzung der Sexualität. Sexualität wurde nur als ein notwendiges Übel gesehen, weil sich sonst die Menschheit nicht fortpflanzen würde, aber es wurde nicht geschätzt, es wurde gering geschätzt, wie es eben hier steht. Heute, seit etwa 60, 70 Jahren, seit der sogenannten sexuellen Revolution, sagen wir mal grob nach dem Zweiten Weltkrieg und dann in den 60er Jahren, in der 68er Generation und so weiter, schlug das Pendel auf die andere Seite und wir haben heute eine Vergötzung der Sexualität und reiner Vergnügungssex wird propagiert. Ich gebrauche das Wort Sex nicht gerne. Das ist ein hartes Wort. Wir sollten nicht von Sex sprechen. Ich rede von Sexualität oder von Geschlechtlichkeit oder umschreibe das Zusammenkommen von Mann und Frau. Ja, das ist meine Haltung dazu. Sex ist ein ganz hartes Wort und sollten wir vielleicht so nicht gebrauchen, wenn ihr das auch so sehen könnt wie ich. Diese beiden Extreme. Und heute sind wir eben noch mehr auf der linken Seite, was ihr hier unten seht, Vergötzung der Sexualität und reiner Vergnügungssex. Und da gibt es eine gesunde Mitte und die zeigt uns die Bibel. Das Geschenk der Geschlechtlichkeit wollen wir zuerst einmal anschauen. Wenn wir die Bibel aufschlagen, gleich im ersten Kapitel, das kennt ihr alle, diese Aussage, da heißt es, seid fruchtbar und mehret euch. Also Sexualität dient tatsächlich der Fortpflanzung der Menschheit, natürlich. Ohne das gäbe es keine Kinder und keine Nachkommen und so weiter. Aber sie hilft auch, die Einsamkeit des Menschen zu überwinden. In 1. Mose 2 heißt es, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Sexualität hilft, die Einsamkeit des Menschen zu überwinden. Es zieht Mann und Frau immer wieder zusammen. Hoffentlich ist das nicht das Einzige, was Mann und Frau zusammenzieht. Aber es gehört auch dazu, es zieht die beiden immer wieder zusammen. Sexualität, und das ist jetzt für ältere Menschen vielleicht neu unter uns, oder wenn ich das manchmal in anderen Gemeinden sage, wo nicht so viele Junge, nicht so ein gutes Durchschnittsalter ist wie hier. Sexualität ist zur Freude der Ehepartner gegeben. Das steht in Sprüche 5, Vers 18, da sind diese bekannten Worte, freue dich an der Frau deiner Jugend. Und dann wird das weiter beschrieben, freue dich auch an ihrem Körper, heißt es da. Und noch eine bekannte Aussage ist 5. Mose 24, Vers 5. Da ist diese Begebenheit, dass ein junger Israelit ein Jahr lang vom Wehrdienst befreit war, wenn er sich eine Frau genommen hatte. Da heißt es wortwörtlich, er soll zu Hause bleiben bei seiner Frau und lernen, seine Frau zu erfreuen. So übersetzen das fast alle Bibeln, weil sich keiner traut, es wirklich wörtlich zu übersetzen, was da im Hebräischen steht. Da steht nämlich, er soll lernen, sie auf sexuellem Gebiet zu erfreuen. Das steht da in der Bibel, in der Heiligen Schrift. Ihr glaubt gar nicht, wie nüchtern die Bibel umgeht mit dem Thema. Ich habe erst vor kurzem das Buch Hohelied studiert anhand eines neuen Buches von Arnold Fruchtenbaum, was als nächstes erscheinen wird. Es gibt es noch nicht. Aber ich habe das Hohelied studiert. Er sagt, das sind Aussagen im Hebräischen, die kann man nicht ins Deutsche übersetzen. Das geht nicht. Es ist eine so offene Sprache der Sexualität im Hohen Lied, dass keine Übersetzung wagt, es wörtlich wiederzugeben. Aber das steht in der Bibel. Das ist Gottes Wort. Gott hat zuerst an Sexualität gedacht, als er den Menschen geschaffen hat, wie wir gestern Abend gehört haben, als Mann und Frau, da war da eingeschlossen die Sexualität, die Geschlechtlichkeit. Ein Mann ist ein Mann, eine Frau eine Frau und das gehört zusammen. Und hier soll der junge Mann lernen, der junge Ehemann, seine Frau zu erfreuen. Noch eine Aussage, durch Sexualität kann Liebe ausgedrückt werden. Wir dürfen nicht sagen, Sexualität ist Liebe. Es gibt auch Sexualität, die ist überhaupt keine Liebe. Das ist reine Triebbefriedigung wie bei Tieren. Es kann auch Sexualität sein. Aber durch Sexualität kann Liebe ausgedrückt werden, wenn es in der Atmosphäre der Vertrautheit geschieht, der Intimität, wie ich vorhin schon gesagt habe, vor der Pause. Also das sind wichtige Aussagen, dass wir zunächst einmal verstehen, das ist ein Geschenk. Ich weiß, dass wir alle, die wir hier sind, schon mit Sexualität Not gehabt haben. Alle Männer, die heranwachsen in der Pubertätzeit und danach, haben Mühe mit dem Erwachsenwerden, wenn Sexualität aufbricht im Körper und so weiter. Und wahrscheinlich auch die meisten Mädchen in dieser Zeit. Wir alle haben damit schon Mühe gehabt. Und trotzdem bleibt es dabei, dass Geschlechtlichkeit ein Geschenk ist, eine gute Gabe Gottes. Da ist nichts Schmutziges dran, zunächst. Das ist etwas Gutes, was von Gott kommt und zur Freude der Ehepartner gegeben ist. Aber ein zweites. Der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe. Sexualität, Ausübung der Sexualität gehört in die Ehe. Sexualität hat man von Anfang an, von der Geburt an bis zum Augenblick des Todes. Aber Ausübung der Sexualität, das gehört in die Ehe. In 5. Mose 22, Vers 28, 29, das muss ich vorlesen, das habe ich hier vor mir aufgeschlagen. Da heißt es, das betrifft Israel, ja, das Volk Israel im Alten Testament. Da wird Folgendes gesagt, wenn ein Mann ein Mädchen trifft, eine Jungfrau, die nicht verlobt ist, und ergreift sie und liegt bei ihr, und sie werden dabei angetroffen, dann soll der Mann, der bei ihr lag, dem Vater des Mädchens 50 Schekel Silber geben, und er soll seine Frau werden, weil er sie geschwächt hat. Er kann sie nicht entlassen, alle Tage seines Lebens. Hier hat ein junger Israelit vorweggenommen, was in die Ehe gehört. Er hat sich ein Mädchen genommen, ohne verheiratet zu sein, hat mit ihr geschlafen, und er muss sie nun heiraten, weil das gehört in die Ehe. Und er hat vorweggenommen, was in die Ehe gehört, und darum musste er sie heiraten. Ich muss noch einen Satz dazu sagen. Das gilt heute für uns im Gemeindezeitalter nicht unbedingt so. Sonst würde ja ein junger Mann, der ein Mädchen unbedingt haben will, sich einfach nehmen, ja, mit ihr zusammenkommen und dann muss sie ihn heiraten. Das ist aber nicht der Weg, wie man eine Partnerwahl vollzieht, ja, und sich ein Mädchen schnappt. So geht es nicht. Heute ist viel wichtiger, dass beide, Mann und Frau, gläubig sind, beide Christus gehören, beide Jesus nachfolgen, dann können sie heiraten. Das muss gegeben sein, nicht irgendetwas auf diesem Gebiet, was sie getan oder nicht getan haben. Das ist nicht entscheidend. Wir verlassen das Alte Testament, es gäbe da noch viele Stellen, und kommen ins Neue. Und das ist das Kapitel, was am allermeisten zu diesem Thema überhaupt sagt in der ganzen Bibel, ist 1. Korinther 7. Und interessanterweise, das kennen dann auch viele Männer. Die kennen dieses Kapitel, wenn sie sonst in der Bibel nichts kennen. Aber 1. Korinther 7, da wissen sie, was da steht. Vor allen Dingen ein Vers, den werden wir dann gleich noch anschauen. Und hier heißt es in 1. Korinther 7, Vers 1, Was aber das betrifft, wovon ihr mir geschrieben habt, so ist es gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, aber um der Unzucht willen habe jeder seine eigene Frau und jede habe ihren eigenen Mann. Das hört sich furchtbar negativ an. Das hört sich so an, ja, nur um der Unzucht willen, also damit nichts Schlimmeres passiert, soll man lieber heiraten. So ist das aber nicht gemeint. So ist das nicht gemeint. Und wenn Paulus sagt, es ist gut für einen Menschen, keine Frau zu berühren, will er nicht sagen, dass das Normale die Ehelosigkeit ist und die Ausnahme die Ehe. Nein, nein, ihr müsst bedenken, wann Paulus diese Worte schrieb in 1. Korinther 7. Das war im Jahr 55 nach Christus. Ein Jahr zuvor war Nero an die Macht gekommen, der erste von 10 Kaisern, die die Christen verfolgt haben. 3 von ihnen wollten die Christen ausrotten von dieser Erde. 10 Kaiser hintereinander im Römischen Reich. Und Nero war der erste, der Christen verfolgt hat. Und in Zeiten der Verfolgung ist es besser, oder sollte man sich gut überlegen, ob man heiratet, denn die beiden werden Trübsal für das Fleisch haben, sagt Paulus hier im Kapitel später. Die werden vielleicht getrennt werden. Der Mann kommt ins Gefängnis. Er muss im Untergrund verschwinden, weil er sonst verhaftet wird und all diese Dinge. Vor diesem Hintergrund ist die Aussage gemacht. Aber an anderen Stellen der Bibel lernen wir, die Ehe ist das Normale und Ehelosigkeit ist die Ausnahme. Niemand muss heiraten, auch von euch, die ihr nicht verheiratet seid. Niemand muss heiraten. Und es ist auch nicht das einzige Glück, auf dieser Erde verheiratet zu sein. Ich kenne Unverheiratete, die sind sehr glücklich, denen fehlt überhaupt nichts. Und ich kenne Verheiratete, die sind todunglücklich. Also es liegt nicht am Familienstand. 1. Korinther 7, Vers 8 und 9, noch im selben Kapitel, ein paar Verse weiter unten. Ich sage aber den Unverheirateten und den Witwen, es ist gut für sie, wenn sie bleiben wie ich. Wenn sie sich aber nicht enthalten können, so sollen sie heiraten. Er sagt nicht, wenn sie sich nicht enthalten können, dann sollen sie sich die Sexualität holen, wo sie sie kriegen. Nein, er sagt, dann sollen sie heiraten. Das sehen wir, es gehört in die Ehe. Denn es ist besser zu heiraten, als vor Verlangen zu brennen. Immer nennt die Bibel für die Ausübung der Sexualität den Rahmen der Ehe. Nicht vor der Ehe, nicht neben der Ehe, nicht nach der Ehe, nicht außerhalb der Ehe, nicht bei den Prostituierten, sondern der Rahmen für die sexuelle Gemeinschaft ist die Ehe, nach Gottes Willen. Geschlechtliche Vereinigung außerhalb der Ehe nennt die Bibel entweder Unzucht, zum Beispiel in 1. Korinther 5, oder Ehebruch. Das sind die beiden Alternativen. Wenn Sexualität außerhalb der Ehe praktiziert wird, ist es entweder Unzucht bei Unverheirateten oder wenn jemand verheiratet ist und mit einem anderen oder einer anderen sexuelle Handlungen tätigt, dann ist es Ehebruch. Das sind die beiden Alternativen. Die sexuelle Gemeinschaft gehört in die Ehe. Das ist Gottes Wille. Und jetzt sind hier einige junge Leute, die sagen, ja, aber nehmen wir an, da haben sich zwei verliebt und die wollen heiraten und der Hochzeitstermin steht schon fest. Am 17. Mai 2011 wollen wir heiraten, das sind ja nur noch 7 Monate oder so, 7,5. Und wieso sollen wir da nicht schon zusammenleben und ab und zu mal übernachten zusammen und wie Mann und Frau? Wir sind doch schon vor Gott wie verheiratet. Solche Gedanken kommen da ganz schnell auf. Das verstehe ich, dass die aufkommen, aber sie sind nicht korrekt. Sie sind nicht richtig. Schaut mal hier, ich nenne euch eine Stelle im Neuen Testament. Das sind Worte aus dem Munde Jesu. Wenn du ein Christ sein willst, dann ist Jesus Christus für dich der Maßstab. Das sind seine Worte. Er sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, die ja 5 Männer gehabt hatte, 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, das heißt, der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Das ist dein Hure. Das ist dein Lover, aber nicht dein Mann. Jesus Christus hat ein eheähnliches Verhältnis, nicht als Ehe anerkannt. Das ist eine Aussage im Neuen Testament. Er sagt, der, mit dem du jetzt zusammen bist, den du jetzt hast, der ist nicht dein Mann, ihr seid nicht verheiratet. Ganz klare Aussage an alle unter uns, voreheliche Geschlechtsverkehr und Beziehung ist Sünde, ist nicht nach Gottes Willen. Egal wer das macht, das ist nicht nach Gottes Willen. Wenn du Christus nachfolgen willst, dann erkenne das und warte damit bis zur Ehe. Ich weiß, dass das nicht immer leicht ist, aber das gehört zum Reifen. Ich sage immer wieder den jungen Leuten, auch euch heute Abend, wenn ein junger Kerl so drängt sein Mädchen und sagt, komm, wenn du mich wirklich liebst, dann gibst du dich mir jetzt schon hin, wir wollen doch heiraten. Die Männer, die vor der Ehe nicht warten können, die drängen, sind meistens auch die, die in der Ehe nicht warten können. Und da gibt es für alle Verheirateten auch Zeiten, wo sie aufeinander warten müssen. Jeden Monat einmal, bei Krankheiten, bei Schwangerschaften, nach Geburten, bei beruflicher Abwesenheit und. Da gibt es genug Zeiten, wo die beiden aufeinander warten müssen. Und das kann man gut vor der Hochzeit üben, einüben, zu warten. Denn Gott will, dass wir unsere sexuellen Bedürfnisse unter die Willenskraft stellen. Gott hat uns einen Willen gegeben. Wir sind keine Tiere, die rein nach Trieben handeln müssen. Wenn da zwei Hunde auf der Straße zusammenkommen, ja, das geht nur nach Hormonen und Trieben. Aber wir sind Menschen und wir können das unter unsere Vernunft und unsere Willenskraft bringen. Mein Ethiklehrer, den ich vor 30 Jahren hatte, das war Dr. Heiko Krimmer, den vielleicht auch manche kennen aus Württemberg. Und er hat dieses Bild gebraucht, das wird jetzt die Männer von uns mehr ansprechen als die Frauen, nehme ich mal an, in so einem Motorblock, wenn es ein Benzinauto ist und kein Diesel, da finden ununterbrochen Explosionen statt, beim Diesel auch, aber beim Benziner ist das anders, mit Zündkerzen und so weiter. Und da explodiert ein Gas-Luft-Benzin-Gemisch und treibt die Kolben rauf und runter. Und das wird übertragen auf die Achse und auf die Räder. Und dann kann man von Landkreis Fulda bis nach Sachsen fahren, ja, bis in den Landkreis Zwickau. Und das ist eine gute Kraft, die nach vorne bringt. Und morgen kann man wieder die umgekehrte Strecke fahren. Ist eine gute Kraft, die nach vorne bringt. Aber stellen wir uns mal vor, da wirken unheimliche Kräfte, Drücke und so weiter. Wenn diese Explosionen außerhalb des Motorblocks stattfinden würden, die würden Tote und Verwundete, Verletzte hervorbringen, weil das ganz große Kräfte sind. Und so ist es mit der Sexualität. Sie gehört in den Schutzraum des Motorblocks, der Ehe, ohne Bild gesprochen. Da ist es eine gute Kraft, die immer wieder nach vorne bringt, die beiden zusammenbringt auch, wie ich schon sagte. Aber außerhalb kann das ganz großen Schaden anrichten. Vor der Ehe und neben der Ehe und so weiter. So ist es mit der Sexualität. Sie gehört in den Schutzraum der Ehe. Wenn jemand auf dem Gebiet versagt hat, wenn er Dinge vorweggenommen hat, die nicht sein sollten, oder getan hat, in der Ehe untreu war, für alles gibt es Vergebung. Für alles. Die Gnade Gottes kann uns reinmachen von aller Schuld. Wir müssen nur kommen mit unserer Schuld und nicht sagen, wir sind recht. Und dann ist es auch gut, dann ist es vergeben, dann können wir aufrecht weitergehen und müssen nicht unser ganzes Leben lang unter dem einen Fehltritt, der da war, leiden oder der falsch geknöpften Jacke, wie ich es schon genannt habe. Jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, eben wieder zurück zu 1. Korinther 7. Und wenn wir jetzt die Verse 2 bis 5 betrachten, da könnt ihr einmal sehen, was biblischer Realismus ist. So nüchtern, so bodenständig, so realistisch ist die Bibel, da kann ich nur jedes Mal wieder staunen. Schaut, Paulus schreibt, damit ihr nicht der Unzucht verfallt, sollte jeder Mann seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Die Sexualität ist eine Kraft und sie drängt manchmal auch zu falschen Taten und es soll nicht zur Unzucht kommen. Das soll nicht Wildwuchs sein. Das soll nicht einfach Durcheinander sein und Chaos, sondern jeder Mann soll seine Ehefrau haben und jede Frau ihren Ehemann. Das ist das Normale. Der Mann, sagt Paulus weiter, soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht versagen. Das ist die Stelle, die alle Männer kennen. Ja? Das ist die Stelle. Aber da steht auch, der Mann soll seine Frau nicht vernachlässigen und die Frau soll sich ihrem Mann nicht versagen. Meint auf sexuellem Gebiet. Und das ist doch hochinteressant. Hier drückt er aus, dass man eine Verantwortung hat für den anderen. Ich muss dem Ehepartner so viel Sexualität gewähren, wie er braucht, wie er bedarf. Und dass da manchmal Unterschiede sind. Das ist ja kein Geheimnis, dass meistens Männer auf diesem Gebiet mehr Bedürfnis haben als Frauen. Nicht immer, aber meistens, glaube ich, ja. Habe keine absolute Statistik darüber. Aber was man so liest in Büchern und was ich auch gehört habe in Gesprächen, meistens ist es so, dass der Mann mehr Bedürfnis hat und die Frau vielleicht etwas weniger. Und dann müssen die sich einander annähern. Sie müssen sich in der Mitte treffen. Sie müssen Kompromisse machen, einen guten Kompromiss. Der eine muss ein bisschen nachgeben, der andere vielleicht ein bisschen zugeben und man kann sich in der Mitte treffen. Sie müssen auf jeden Fall darüber reden. Paulus geht noch weiter und sagt, die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Gestern Abend haben wir gehört, wie Paulus schon an die Philipper schrieb, dass der eine den anderen höher achten soll als sich selbst. Es kann sein, da ist einmal ein Mann, der ist müde und abgespannt, aber seine Frau signalisiert ihm, dass sie gerne Gemeinschaft mit ihm haben möchte, intime Gemeinschaft. Und dann muss er sich überwinden, seine Müdigkeit und Schlappheit und so weiter, und sollte sich ihr zuwenden. Und genauso umgekehrt, wenn die Frau vielleicht mal sich nicht gut fühlt und der Mann signalisiert das Bedürfnis, dann kann es sein, dass sie sich einmal überwinden muss und ihrem Mann zuliebe ihm dieses Bedürfnis stillt. Aber es gibt auch wirklich Gründe, wo der eine auf den anderen Rücksicht nehmen muss. Wenn einer von den beiden krank ist, sich wirklich nicht in der Lage fühlt, Migräne hat, nicht nur die berühmten Kopfschmerzen, die dann gerne vorgeschoben werden, sondern echte Migräne, ja, oder andere Handicaps, dann verlangt niemand, dass er sich dann den liebevollen Liebhaber spielt, ja, oder Liebhaberin, das geht nicht. Die Frau verfügt nicht über ihren Körper, sondern der Mann. Ebenso verfügt der Mann nicht über seinen Körper, sondern die Frau. Und schaut, jetzt kommt die Auflösung von dem Ganzen. Dann sagt Paulus, keiner soll sich dem anderen entziehen, verweigern, höchstens, wenn ihr euch einig werdet, eine Zeit lang auf den ehelichen Verkehr zu verzichten, zum Beispiel, um euch dem Gebet zu widmen. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Unglaublich realistisch. Schaut mal, hier lernen wir ganz wichtige Dinge. Es darf nicht einfach einer den anderen plötzlich abservieren, ja? Und da hat es schon Schwestern gegeben, die haben dann ihrem Mann gesagt, so, hör mal, ich bin jetzt 45 und nur, dass du weißt, dieses Thema lassen wir jetzt mal hinter uns, ja, für die nächsten 30 Ehejahre. Das geht nicht, ja. Kann nicht einfach einer den anderen so abservieren, so verhungern lassen. Oder dass ein Mann sagt, so, ich habe jetzt beruflich viel zu tun, nur, dass du weißt, die nächsten 6 Wochen brauchst du gar nicht an sowas denken. Das geht nicht, ja. Hier steht, einig werden, das setzt voraus, dass die beiden darüber sprechen. Sie müssen darüber kommunizieren. Es kann nicht einfach einer die Entscheidung treffen für sich. So, ich habe jetzt beschlossen, Sexualität ist jetzt auf Eis gelegt, ja, für die nächsten Monate. Das geht nicht. Sie müssen darüber sprechen und dann darf es nur eine Zeit lang sein, auf den ehelichen Verkehr verzichten, zum Beispiel, um sich dem Gebet zu widmen. Ich gebe euch 2 Beispiele. Nehmen wir an, da ist ein junges Ehepaar und ein Kind hat über 40 Fieber und das Leben ist in Gefahr. Meint ihr, die werden dann an solche Dinge denken? Die werden auf den Knien liegen und werden Gott anflehen, dass er ihr Kind gesund macht? Dann stellt man solche Dinge zurück. Oder wir waren jung verheiratet, meine Frau und ich. Und dann habe ich damals noch oft als Evangelist bei Zeltmissionen gesprochen. Und dann konnte meine Frau mich begleiten. Wir hatten ja noch keine Kinder. Und dann haben wir einen Wohnwagen gehabt, ganz für uns, einen relativ komfortablen Wohnwagen. Meine Frau war 2 Wochen lang bei mir. Und dann sind wir übereingekommen, da haben wir gesagt, weil jetzt wollen wir hier um Menschen ringen. Hier wollen wir dem Teufel Menschen entreißen. Da sollen Menschen zum Glauben kommen. Wir stellen das zurück. Das ist uns überhaupt nicht schwer gefallen. Überhaupt nicht. Ich habe da gar nichts vermisst in dieser Zeit. Ich war auf ganz andere Dinge konzentriert. Und meine Frau auch. Das war so ein Beispiel. Aber schaut den Realismus. Aber danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst verführt euch der Satan, weil ihr euch nicht enthalten könnt. Da waren manche Schwestern schon so super fromm und geistlich und haben gesagt, ach, mit den Sachen hören wir jetzt mal auf, das ist doch, jetzt widmen wir uns dem Gebet und den geistlichen Dingen, ja, und das lassen wir jetzt mal hinter uns, ja, und der Mann, der ist damit nicht fertig geworden und ein Jahr später hat man ihn bei der Prostituierten gefunden. Das hat sie davon gehabt, die Schwester, ja. Da hat sie ihn hingetrieben. Sie war mitschuld. Ich sage nicht, dass das eine Rechtfertigung ist. Niemand soll zur Prostituierten gehen. Aber wenn es passiert, da war diese liebe Schwester mitschuld. In diesem Fall, wie ich ihn geschildert habe. Ganz realistisch. Einig werden, das heißt darüber sprechen, eine Zeit lang und dann wieder zusammenkommen, weil da ist eine Gefahr. Sonst kommt der Teufel und verführt zur Sünde. Es muss nicht immer gleich Ehebruch sein. Es gibt auch Filme und Bücher und Internet und was weiß ich, ja. Es gibt genug Gefahren, die dann auch plötzlich ganz groß werden können. Ich komme zum dritten Teil des Abends und das ist auch schon der letzte größere Teil. Unterschiede in der Sexualität zwischen Mann und Frau. Wir haben gestern Abend nachgedacht, da waren vielleicht nicht alle hier, ich sag's nochmal, über Wesen und Bedürfnisse von Mann und Frau. Und wir haben gesehen, dass Mann und Frau ganz schön verschieden sind, ganz schön. Und ich sagte bereits gestern Abend, auf keinem Gebiet sind Mann und Frau so verschieden wie auf dem Gebiet der Sexualität. Auf keinem Gebiet. Und wenn sie nicht lernen, darüber zu reden, dann endet es unweigerlich in einer großen Katastrophe. Ihr müsst lernen, ihr lieben Verheirateten. Und ihr, die ihr noch nicht verheiratet seid, nehmt es euch gleich vor, speichert es da oben ab. Darüber kann man reden und darüber muss man reden als Ehepaar. Und dann kann man sich in vielen Dingen verständigen und dann kann das eine wunderschöne Sache werden. Also Unterschiede in der Sexualität, schon in der Vorstellung von der Sexualität. Ich stelle das jetzt gegenüber beim Mann in der Tendenz, in der statistischen Häufigkeit, viel mehr körperorientiert. Das hat einen bestimmten Grund, werde ich gleich noch sagen. Bei der Frau viel mehr beziehungsorientiert. Die Frau, da geht es um die Beziehung, da muss zuerst die Intimität sein, wie wir vorhin gehört haben, und dann ist auch Sexualität schön. Und beim Mann ist oft das Körperorientierte im Vordergrund. Er möchte Entspannung haben. Es drängt hin zu einer körperlichen Entspannung. Beim Mann steht oft die körperliche Einheit, das körperliche Einssein mit der Frau im Vordergrund, während bei der Frau unter Umständen die emotionale Einheit, dass sie mit ihrem Ehemann verschmolzen sein kann, die innigste, intimste Gemeinschaft haben kann, das steht unter Umständen höher als das rein körperliche. Ich will das nicht abwerten, es kann und soll auch für die Frau schön sein, das Körperliche, aber bei ihr steht manchmal das Emotionale noch höher. Der Mann sucht Abwechslung, die Frau sucht Geborgenheit. Auch in dem Zusammenkommen von Mann und Frau, wenn sie einander sich so schenken, da sucht die Frau Geborgenheit in den Armen ihres Mannes. Sexualität hat beim Mann eine sehr hohe Priorität. Unter Umständen sind bei einer Frau andere Prioritäten noch höher. Eben wie Geborgenheit oder von ihrem Mann geliebt zu werden und wertgeschätzt zu werden und solche Dinge. Steht unter Umständen höher als Sexualität. Es sind schon mal Unterschiede in der Vorstellung, was dem Einzelnen Sexualität bedeutet. Dem Mann oder der Frau. Ganz große Unterschiede im Blick auf die Vorbereitung, die Stimulierung, wie man das ja auch nennt, zur Sexualität. Bei uns Männern fast 90% allein durch das Sehvermögen. Und ihr lieben Ehefrauen, ich rede jetzt nur zu den Ehefrauen, das ist schön für uns Männer, unsere Frau zu sehen. Und deswegen gibt es da ein Buch, das heißt Licht an, Socken aus. Ja? Ein bisschen frecher Titel in dem Buch. Aber Licht an, weil vor 100 Jahren war das weit verbreitet, es geschah alles nur im Dunkeln. Ja? Das war irgendwie, dem haftete Schmutziges an. Das war noch diese Zeit, von der wir vorhin in der Einleitung gesprochen haben, als das Ganze noch so mehr anrüchig war. Das ist nicht biblisch. Wenn wir gesundes biblisches Verständnis haben, man kann sich freuen an dem Körper des anderen, man kann ihn bewundern, man kann ihn dafür wertschätzen und ihm sagen, dass er mir Freude macht. Ja? Und deswegen Sehvermögen beim Mann ganz stark, bei der Frau mehr Berührung. Vielleicht auch Sehvermögen, aber mehr die Berührung. Und jetzt, bei Mann ist schon zu Ende hier die Aufzählung, ja? Schon zu Ende. Reicht schon. Berührung, Atmosphäre, Worte und Handlungen. Ich betone noch einmal, liebevolle Worte. Noch einmal, hier sind wir Männer ganz stark, ja? Da, und da sind wir auch ganz besonders gefährdet, hier bei diesem Sinnesorgan, bei den Augen. Die Frau, da geht alles über die Ohren, liebe Worte. Aber genauso verletzend ist das für eine Frau, wenn sie harte Worte hört, ruppige Worte, raue Worte. Habe ich auch nicht gleich begriffen, habe ich auch falsch gemacht, achte ich heute viel mehr drauf. Meine Frau, die nimmt Worte viel wichtiger, als ich sie nehme, ja. Ich muss ganz genau aufpassen, was ich sage. Und das ist auch richtig so. Also Berührung, Atmosphäre, Worte und Handlungen, liebevolle Worte und Handlungen. Ein französischer Arzt und Eheberater namens Beauvais hat einen Satz gesagt, den müsst ihr jetzt aber richtig verstehen. Der hat gesagt, der Geschlechtsverkehr beginnt beim Mittagessen. Er wollte damit sagen, eine Atmosphäre aufbauen. Nicht abends, vielleicht hat man noch vorher gestritten und noch die Frau geschimpft und noch da Stress gehabt und eine Viertelstunde später soll sie sich hingeben im Schlafzimmer. Das geht nicht, das ist für eine Frau widerlich, das ist für eine Frau abstoßend, das ist, wenn sie das macht, das lässt sie über sich ergehen, davon wird sie nichts haben. Aufbauen, Berührung, Atmosphäre, Worte, Handlungen, Zärtlichkeit schon vorher austauschen, nicht nur dann, wenn man etwas Bestimmtes von ihr will. Unterschiede im Blick auf die Bedürfnisse zwischen Mann und Frau. Wir Männer haben wir gestern Abend gesehen, wir wollen bestätigt, bewundert, anerkannt werden, auch auf diesem Gebiet. Und da müsst ihr Frauen natürlich ganz besonders aufpassen, ihr Ehefrauen. Liebe Ehefrau, du kannst deinem Mann kaum etwas Schlimmeres antun, als ihn zum Beispiel auf diesem Gebiet irgendwie mit Worten zu verletzen und so einfach sowas hinzuknallen, ja. Was, kommst du schon wieder, hast du nichts anderes im Kopf und ja, solche Aussagen, da kannst du deinen Ehemann ganz schön verletzen mit, pass auf. Hier, sein Bedürfnis ist Respekt, während die Frau zum Beispiel das Bedürfnis hat Verständnis. Sie ist eine Frau und ihre Sexualität ist anders, die funktioniert anders wie bei uns Männern. Wir sind im Handumdrehen, entflammt, im Handumdrehen und bei einer Frau, da braucht das Zeit. Und Atmosphäre und Verständnis. Hier Respekt, Bewunderung, Verständnis, Liebe. Hier mehr das körperliche Bedürfnis auch, während bei der Frau unter Umständen das emotionale Bedürfnis höher steht. Hier muss ich noch was zu sagen. Wir sollten uns nicht schämen, Dinge beim Namen zu nennen, derer Gott sich nicht geschämt hat, sie zu erschaffen. Bei der Frau ist es so, sie hat Sexualhormone von der Geburt an im Körper, von der Geburt an. Da gibt es zweijährige Mädchen, die können schon so keck da mit ihrem Kleidchen stehen, ja, und da denkt man, jetzt guck dir mal dieses kleine Ding an, ja. Schon Sexualität, ja, kommt da zum Ausdruck. Bei Männern ist das anders, bei Jungs, erst in der Zeit der Pubertät, dann werden diese Sexualhormone produziert und dann bricht das auch manchmal wie ein Vulkanausbruch, kommt das dann in unser Leben rein und beim Mann ist es dann so, ab einem bestimmten Alter wird rund um die Uhr in seinem Körper Samen produziert. Und das drängt auf Entladung. Das drängt auf Entladung. Und ich kann den jungen Männern nur sagen, Sport, viel Sport, das wird auch abgebaut auf natürlichem Weg. Ja, gerade eben durch Sport. Das könnt ihr in jedem Buch nachlesen. Und nicht euch irgendwie Nahrung verschaffen, der Fantasie und so weiter. Das sind Bedürfnisse, während bei der Frau die emotionalen Bedürfnisse unter Umständen höher stehen. Und deswegen will der Mann nicht abgewiesen werden. Da musst du wirklich gut überlegen, liebe Ehefrau, wenn du deinen Mann abweist, mach das ja nicht irgendwie, zeig ihm nicht die kalte Schulter, verletz ihn nicht dabei, sondern sag ihm, Schatz, du weißt, ich hab dich lieb und ich würde dir so gerne das geben, aber heute geht es nicht. Hab Verständnis, ich werde so bald wie möglich, werde ich dir signalisieren, dass ich wieder bereit bin. So kann man auch darüber reden. Nicht irgendwie einfach abblitzen lassen. Und hier ist eben auch das Bedürfnis nach Zeit. Es wäre für eine Frau eine ganz große Lieblosigkeit, wenn man weiß, da sind nur 15 Minuten zur Verfügung oder 20, dann überhaupt so etwas anzufangen. Das ist eine Lieblosigkeit für eine Frau. Das kann nicht schön für sie werden. Und auch Unterschiede im Blick auf die sexuelle Reaktion. Bei uns Männern ist es ziemlich gleichbleibend, ja, wie ich eben sagte, rund um die Uhr, Jahr ein, Jahr aus, immer dasselbe. Während bei der Frau zyklisch, da ist es an den Zyklus gebunden. Da wirken zuerst diese Hormone und dann gibt es auch eine Zeit, wo eine Frau mehr Verlangen hat nach sexueller Gemeinschaft. Und dann kommt der Eisprung und so weiter und dann kommt eine Zeit, wo das vielleicht mehr abnimmt und dann auch eine Zeit, wo man überhaupt nicht zusammenkommen sollte als Ehepaar. Also das ist an den Zyklus gebunden und das müssen wir Männer auch wissen und mit berücksichtigen. Eben beim Mann die ganz schnelle Erregung, während unter Umständen bei der Frau eine sehr langsame Erregung stattfindet. Kann auch mal durch besondere Umstände eine ziemlich schnelle Erregung geschehen, aber normal hier schnell, da langsam. Große Unterschiede. Und wenn der Mann dann einmal unter Feuer ist, ja, ist er sehr schwer abzulenken, sehr schwer. Dann wird er sehr zielstrebig, während eine Frau ganz leicht abzulenken ist. Ganz leicht. Der Mann gibt sich da seiner Frau hin und sie liegt da und denkt, was sie morgen einkaufen wird und was sie kochen wird, ja. Wenn er nicht mit ihr redet, wenn er das irgendwie plötzlich ganz bei sich selber ist, dann passiert das, dann ist die Frau ganz, ganz leicht abgelenkt. Aber ich muss zur Ehrenrettung von uns Männern etwas sagen. Ich habe in einem ganz schlauen Buch gelesen, dass eben während der sexuellen Vereinigung eine Gehirnhälfte ganz stark arbeitet bei uns und das ist ausgerechnet die, wo das Sprachzentrum ist und deswegen ist da nicht viel mit Worten, ja? Fällt sehr schwer. Also, leicht abzulenken. Meistens ist die Frau initiativ, meistens, muss aber nicht sein. Wenn ein Ehepaar vertraut ist miteinander, wenn sie sich gut kennen, wenn sie sich lieben und verstehen, ist das überhaupt kein Problem, wenn die Frau ihrem Mann signalisiert oder auf den Mann zugeht. Das ist vielleicht sogar schön. Und darum, da gibt es keine Vorschrift in der Bibel. Da könnt ihr ganz frei sein. Aber wenn man in Büchern liest, ist es so beschrieben, wie es hier steht. Ich komme zum letzten Punkt, der ist nur noch kurz. Die Bedeutung der sexuellen Gemeinschaft für Mann und Frau. Vielleicht habt ihr das an dem, was ich bis jetzt gesagt habe, ohnehin schon gemerkt, dass es eigentlich für beide eine ganz große und hohe Bedeutung hat und auch haben sollte. Schon mal körperlich, Gott hat das so eingerichtet, der Schöpfer, Gott hat das eingerichtet, dass beim körperlichen Zusammenkommen eine ganz große Entspannung des Nervensystems geschehen kann. Beim Mann und Frau, bei der Frau sogar noch größer als beim Mann. Da laufen Tausende von Nervenbahnen in dem Bereich der Geschlechtsorgane der Frau. Ich weiß nicht, wer das gezählt hat, aber fast 5000 Nervenbahnen. Ja? Und große Entspannung des Nervensystems. Seelisch-emotional, Das Gefühl der Zusammengehörigkeit wird gestärkt. Das werden mir die Ehepaare, die hier sind, bestätigen. Ihr müsst jetzt aber nicht aufzeigen oder nicken oder so. Aber das werden mir alle bestätigen, dass wenn ein schönes Zusammensein gewesen ist zwischen Mann und Frau, dass das ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl bewirkt. Man ist sich wieder viel näher. Die kleinen Unterschiede und Nicklichkeiten des Alltags, die treten in den Hintergrund. Man hat wieder diese innigste, intimste Gemeinschaft erlebt. Das kann einen Schmelz bringen über die Ehe tagelang. Das kann tagelang die Ehe überstrahlen, weil es schön ist und weil es für beide sehr wichtig ist. Unterschiede treten in den Hintergrund, neuer Glanz, neue Harmonie. Allein das sind praktische Gründe, ja? Das sind für beide Vorteile, Gewinn für beide. Das ist etwas sehr Schönes und Ehepaare wissen, dass es wirklich mit die schönsten Stunden sein können, wenn es eingebettet ist in liebevolle Begegnung. Auch der Herr kann eingeladen werden, der muss nicht aus dem Schlafzimmer verbannt werden. Man kann vorher beten, man kann nachher beten. Wir haben schon gebetet, als wir noch zusammen waren. Das kann man machen. Das ist sehr schön. Nicht diese Vorstellung, ja, jetzt ist Sexualität, das hat mit Gott nichts zu tun. Im Gegenteil, ihn einladen, unter seinen Augen, vor ihm als seine Kinder, das praktizieren, ist etwas sehr Schönes. Ich habe noch zwei seelsorgerliche Tipps an die Adresse des Mannes. Kommt dann auch noch was an die Adresse der Frau, natürlich. Lieber Ehemann, vermeide es, Sachen, Dinge, Gegenstände über die Person deiner Frau zu stellen. Vermeide es, deiner Frau den Eindruck zu vermitteln, ja, dein Auto und dein Computer und deine Firma oder was weiß ich, ja, ist wichtiger als sie. Sachen, Dinge, Gegenstände über die Person deiner Frau zu stellen und vermeide es, nur den Körper deiner Frau zu lieben, nicht aber ihre Person. Ich habe schon einmal erwähnt, manche Männer sagen zu ihren Frauen, ich liebe dich, meinen aber nur den Körper. Und sagen das vielleicht auch nur, wenn sie etwas Bestimmtes von ihr wollen. Schade. Nicht nur den Körper der Frau lieben. Auch. Darfst du dich dran erfreuen, sagt die Bibel. Aber nicht nur den Körper, sondern immer die ganze Person. Und zwei Tipps an die Adresse der Frau. Jetzt kommt noch was ganz Wichtiges. Vermeide es, Sexualität als Belohnung bzw. Bestrafung einzusetzen. Da sind Frauen manchmal gefährdet an dem Punkt, dann kommen solche Sätze. Ja, wenn du den Garten umgegraben hast und wenn du das Wohnzimmer tapeziert hast, dann darfst du wieder an sowas denken, ja. Ist tabu, ist völlig, könnt ihr streichen, ja, könnt ihr löschen. Da wirklich, liebe Schwestern und auch liebe Brüder, da zerstört man den Charakter der ehelichen Sexualität mit, wenn das als Belohnung bzw. Bestrafung eingesetzt wird. Darf man nicht. Haben wir vorhin bei 1. Korinther 7 gelernt. Bitte nicht. Und vermeide es, deinem Mann zu vermitteln, Sexualität sei nur ein niederer Trieb. Ich habe erst vor kurzem wieder ein Gespräch gehabt mit einer Ehefrau, die hat mir gesagt, am Anfang ihrer Ehe, da haben sie beide große Freude gehabt und haben das gerne und oft praktiziert. Dann kamen Kinder und dann wurde es bei ihr ein bisschen einfach weniger Verlangen, bei ihrem Mann gleichbleibend. Aber sie hat dann ihn gebeten, einfach Rücksicht zu nehmen. Und jetzt ist sie in den Wechseljahren und so weiter und hat den Wunsch, dass ihr Mann noch mehr Rücksicht nimmt und sich noch ein bisschen mehr zurücknimmt. Und das fällt dem Mann sehr, sehr schwer. Und ich habe ihr genau diese Sätze gesagt. Trotzdem muss sie vermeiden, ihrem Mann zu vermitteln, dass er irgendwie eben so einen niederen Trieb hat, sondern er ist ein Mann. Und wenn er eine stärkere Geschlechtlichkeit hat, da gibt es große Unterschiede bei Männern und bei Frauen. Wir haben in Büchern gelesen, manche Ehepaare sind zufrieden, wenn sie ein- oder zweimal zusammenkommen im Monat. Manche Ehepaare. Und wenn sie älter werden, wird es ja dann auch weniger zum Trost für manche Frauen. Ja? Wird es ja dann auch weniger. Aber Manche sind mit ein oder zweimal im Monat zufrieden. Manche Männer hätten das am liebsten jeden Tag. Und müssen dann eben Rücksicht nehmen. Weil das wird eine Frau nicht durchhalten können auf die Dauer. Also trotzdem vermeiden. Und ihr kennt alle den Satz von Luther, der kam hier aus Ostdeutschland, den darf ich hier nochmal zitieren, ja. Der berühmte Satz von Luther, in der Woche Zwier schadet weder ihm noch ihr, ja. Habt ihr schon gehört, oder? Also, eine gute Daumenregel von dem Reformator Martin Luther. Es war ein ganz praktischer Mann. So, ich schließe mit einem letzten Gedanken. Wir haben 4 Ehevorträge gehabt. Von Donnerstagabend bis heute, es ging viel zu schnell, aber ist jetzt einfach so. Und ich durfte euch das eine oder andere weitergeben, was auch mir wichtig geworden ist, aus der Bibel, aus der Erfahrung, auch aus guten Büchern. Ich möchte euch gerne am Ende der Vorträge, ich möchte dieses Eheseminar zusammenbündeln, möchte den Sack zubinden sozusagen, möchte ich euch nochmal die Frage stellen, was ist eigentlich der Schlüssel für eine glückliche Ehe? Mit der Frage habe ich begonnen am Donnerstagabend. Was ist der Schlüssel dafür? Ich habe gesehen, es gibt Ehepaare, die halten es irgendwie miteinander aus, aber man merkt es, dass sie nicht wirklich glücklich sind. Wo ist der Schlüssel? Jetzt aufpassen. Was ich bis heute als Antwort gefunden habe, lautet so. Wenn der Mann niemals aufhört, um seine Frau zu werben. Das ist der Schlüssel. Wann war die Frau am glücklichsten? In der Zeit der Verlobung, als er um sie geworben hat, schon vorher, als er um ihre Aufmerksamkeit und Liebe geworben hat, als ihm nichts zu viel war, als er Blumen gebracht hat und Gedichte geschrieben hat und weit gefahren ist. Ich bin einmal 17 Stunden nach Kärnten gefahren, um sie 3 Stunden zu sehen und dann wieder 14 Stunden nach Hause. So was macht man in dieser Zeit, wenn man um eine Frau wirbt, ja? Und dann fühlt sich eine Frau wie eine Königin. Sie fühlt sich umworben wie eine Königin und das ist schön für sie. Da blüht sie auf. Und warum hören wir damit auf, kurz nach der Hochzeit, und denken, naja, jetzt haben wir sie sicher, sie läuft nicht mehr weg, ja, ist in den Hafen der Ehe eingelaufen. Warum hören wir damit auf? Lieber Ehemann, ich möchte dich herausfordern, wirb weiter um deine Frau, auch nach 10, 20 oder 30 Jahre Ehe. Wirb neu um sie und wirb weiter um sie, immer wieder um sie werben. Du sagst, wie kommst du da drauf? Wo steht das denn in der Bibel? Da steht es, 1. Thessalonicher 4, 3 bis 4. Da schreibt Paulus, dass jeder von euch sein eigenes Gefäß in Heiligkeit und Ehrbarkeit zu gewinnen wisse. Du sagst, ja, das ist vor der Hochzeit. Nein, ist es nicht. Da steht im Griechischen eine Form, das meint nicht ein einmaliges Gewinnen, sondern ein immer und immer wieder neues Gewinnen. So ist eine Frau. Die muss man immer wieder neu gewinnen. Wenn ich morgen nach Hause komme, ich muss meine Frau wieder neu gewinnen. Wir waren 3 Tage getrennt voneinander. Ich muss sie wieder neu gewinnen mit liebevollen Worten, mit Interesse, mit Zuneigung. Und wenn ich um sie werbe, wenn ich ihr den Hof mache, wie man früher gesagt hat, wenn ich ihr Aufmerksamkeit entgegenbringe und Liebe und Verständnis und all diese Dinge, da geht es ihr gut, da ist sie glücklich, da blüht sie auf. Und ich sage wiederum, ihr lieben Ehemänner, das kommt alles wieder zu euch zurück. Alles. Sogar doppelt und dreifach unter Umständen. Das kommt wieder zu euch zurück. Fordert es nicht ein. Macht nicht hier den Druck, ja. Macht nicht den Macho in der Ehe und sagt, hier, aber ich bin der Mann und so wird's gemacht und jetzt stell dich nicht an und so weiter, sondern gewinnt sie in Liebe und Heiligkeit und Ehrbarkeit, nicht in gieriger Lust, wie die Heiden heißt da, ist übrigens der Zusammenhang von Sexualität hier, gewinnt sie immer wieder neu und dann wird die Ehe glücklich. Ich habe solche Ehepaare kennengelernt, wo ich wirklich gesehen habe, der Mann wirbt um seine Frau mit liebevollen Worten, mit liebevollen Gesten, mit dem, wie er mit ihr umgeht, wie Ehepaare, die über 70 sind, Hand in Hand gehen, nicht weil einer schon gebrechlich wäre, sondern wirklich, weil sie ausdrücken, wir lieben uns. Ja? Sowas freut mich jedes Mal ungemein, wenn ich das sehe. Also bitte, Nehmt diesen Satz noch mit, ihr Verheirateten. Wenn wir Ehemänner nicht aufhören, um unsere Frau zu werben, dann sind wir aktiv, wir investieren und die Frau wird umworben und sie gibt zurück. Sie blüht auf und sie gibt das alles zurück. Das ist so. Und wenn ihr ein Beispiel kennt, wo jemand sagt, ja, ich habe geworben um meine Frau, ich habe sie auf Händen getragen und dann ist sie mir doch davon gelaufen. Ja, sowas hat es auch schon gegeben, aber nicht immer mit den Ausnahmen kommen. Das hier ist die Regel. Das ist die Regel und das funktioniert bei den allermeisten Ehen. Und es ist biblisch, deswegen habe ich es euch hier gezeigt. Ja, ich werde gleich zum Abschluss noch beten. Jetzt mal ausnahmsweise die Buchvorstellung noch zu Beginn. Ich sage noch einmal denen, die am ersten Abend hier nicht waren, ich bringe diese Bücher mit, ich mache mir damit viel Arbeit und meine Mitarbeiterinnen haben noch mehr Arbeit damit. Ja, ich mache das, weil es mir wichtig ist, gute Literatur unter Christen zu bringen, unter Leute zu bringen. Ich verdiene daran nichts, ich mache es ehrenamtlich. Ich unterstütze sogar mit dieser Büchertischarbeit noch viele Projekte. Zum Beispiel Fruchtenbaum habe ich euch vorhin gezeigt. Diese ganzen Fruchtenbaumbücher, 50% des Erlöses gehen an sein Missionswerk zum weltweiten Dienst unter den Juden. Ja, ich freue mich einfach, dass ich mit dieser Arbeit viele Dinge unterstützen kann. Jetzt zum Thema Sexualität. Das ist ein Standardwerk. Wie schön ist es mit dir? Erfüllende Sexualität in der Ehe, Tim und Beverly LaHaye. Diese Leute sind inzwischen schon 80 Jahre alt, er ist über 80, sie, glaube ich, gerade knapp 80. Vor 10 Jahren haben sie ein Buch geschrieben, Immer noch schön mit dir, Sexualität im Alter. Übrigens, Sexualität kann man so lange ausüben, wie es von Gesundheit und Alter her möglich ist. So definiere ich das. Es gibt Ehepaare, für die ist es früher, geht es früher zu Ende, für andere später. Und die haben ein Buch geschrieben, Immer noch schön mit dir. Das haben wir schon gelesen, meine Frau und ich, weil wir ja auch ältere Ehepaare immer wieder beraten und haben uns sehr darüber gefreut, haben sehr gute Einstellung. Wie schön ist es mit dir? Das sollte eigentlich in jedem gläubigen Haus sein, dieses Buch. Müsst ihr euch überhaupt nicht schämen, so ein Buch hier zu nehmen. Man kann es ja auch für jemand anderen kaufen und weiterschenken wollen zum Beispiel, aber auch für euch, ja, müsst ihr euch überhaupt nicht schämen. Im Gegenteil, schämen muss man sich, wenn man da dann auf unguten Wegen läuft und sollte mal lieber so ein Buch lesen. Eins werden ist ein Buch, das wir, an dem wir selbst auch mitgearbeitet haben, meine Frau und ich. Der Autorenkreis nennt sich Team Martin. Wir kennen diese Ehepaare, sind mehrere Ehepaare. Die haben hier ihre Erfahrungen zusammenfließen lassen. Es ist ein sehr offenes, aber biblisches und seelsorgerliches Buch. Wie gesagt, meine Frau und ich haben da mitgearbeitet und wir schätzen das. Das empfehlen wir besonders jung Verheirateten und die in die Ehe gehen oder in den ersten Ehejahren sind. Das ist ganz fein, was da steht und sehr hilfreich. Also diese beiden Bücher zum Thema Sexualität und weil da noch viele andere liegen, stellvertretend für alle anderen Bücher, die nichts mit Ehe und Kindererziehung zu tun haben, diese beiden. Tozer, der Name sollte euch eigentlich was sagen, geistlich wache Christen kennen diesen Namen, Tozer, gegründet im Wort, brennend im Geist. Wolfgang Bühner hat dieses Buch empfohlen, wir haben es gelesen, meine Frau und ich, wir waren sehr begeistert davon angetan. Tozer bürstet gegen den Strich. Der pinselt nicht den Bauch, sondern der bürstet gegen den Strich. Der macht den Rost runter in unserem Glaubensleben. Der sagt Sätze, da schnallt man ab. Ja? Und das tut gut, auch mal sowas zu lesen. Und nicht nur John Eldridge und Lucado und wie sie alle heißen. Nichts gegen diese Männer. Ja? Lest das von mir aus. Aber hier, da ist was anderes. Ja? Wir müssen Bücher prüfend lesen. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Hans-Peter Reuer. Ich hatte ihn als Redner eingeladen für die KfG-Konferenz, aber da gab es noch ein Problem. Ich hoffe, dass wir ihn ein Jahr später oder so haben werden. Ich schätze ihn außerordentlich, Österreicher. Und dieses Buch haben wir gelesen, meine Frau und ich, in diesem Jahr. Ich glaube, seitdem habe ich schon über 1000 Stück davon verbreitet. Das zähle ich inzwischen zu meinen 10 besten Büchern, die ich kenne. Die zweite Hälfte von dem Buch ist einfach Weltklasse. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Ich finde den Inhalt hervorragend. Ja? Sehr, sehr gut für das geistliche Leben. Wenn du mal wieder vorwärts kommen willst, dann lies auch mal solche Bücher. So, zum Schluss kein Buch, sondern eine DVD. Etliche haben sich da schon Gedanken gemacht, was liegt denn da für ein komischer Werkzeugkasten auf dem Tisch? Ja, das ist eine Toolbox-Gemeindebau. Toolbox heißt Werkzeugkasten. Das versteht ja heute keiner mehr, deswegen muss man das heute Toolbox nennen. Und alles, was mir Gott geschenkt hat in den letzten 25 Jahren, was mir mein Herr geschenkt hat an Botschaften, habe ich gesagt, warum soll es hier auf dieser Festplatte schlummern? Wem hilft es? Wem nützt es, wenn es da schlummert? Und ich habe es freigegeben, habe meine Schatztruhe geöffnet, habe es auf diese Scheibe gekippt. Ich rede menschlich. Brüder haben das gemacht, ja, haben das hier auf die DVD gebrannt. DVD deswegen wegen der großen Datenmenge. 4,7 Gigabyte Daten, weil es sind 165 Vorträge. Vier habt ihr jetzt gehört. Also noch 161 andere, auch zum Thema Evangelisation, Glaubenslehre, Unterscheidungslehre, Ehe, Familie, Kindererziehung, Wachstum im Glauben, eine Römerbriefauslegung und so weiter, seelsorgerliche Botschaften. Wenn du Freude hast, Predigten zu hören, Vorträge zu hören, beim Autofahren, beim Bügeln, bei irgendwelchen Ablagearbeiten, ja, dann kannst du das verwenden. Diese Sachen stehen auch alle im Internet. Du kannst sie alle bei Sermon Online runtersaugen. Wenn du eine gute Verbindung hast, schnelles Internet, ist kein Problem, kannst du machen. Aber hier hast du sie alle drauf und dazu auch die Word-Dokumente. Du kannst alles ausdrucken und ins Sächsische übersetzen und Chinesische, was du kannst. Und du kannst auch die PowerPoint-Präsentationen verwenden. 45 Stück sind drauf, alle, die ihr gesehen habt. Ja, ich will jetzt dem lieben Benjamin keine Konkurrenz machen. Natürlich sind auch die Vorträge drauf, die jetzt hier waren, ja, und noch einige andere mehr. Bestellt ruhig da seine CDs, habe ich kein Problem mit. Aber wenn ihr einen Computer habt oder Laptop, ihr braucht Computer oder Laptop zuerst. Danach könnt ihr überspielen auf andere Datenträger. MP3-Player, iPod und was ihr alles habt, ja, iTouch und was weiß ich, wie das Zeug alles heißt, ja. Das Ding kostet im Handel, ganz kurz noch, 14,90 Euro, ist angemessen, aber das könnt ihr für 10 Euro glatt nehmen, also ein Drittel günstiger für 10 Euro, wenn ihr das für euch oder für andere braucht. Man sollte sich immer eindecken, Weihnachten steht vor der Tür, Muttertag ist nicht mehr weit, immer eindecken mit guter Literatur und solchen Dingen, kann man auch sehr gut verschenken. So. Ich danke euch herzlich für die Einladung hierher. Ich war zum ersten Mal bei euch in Hartmannsdorf. Ich kenne schon lange den Andreas Ebert hier, der auch in Hartmannsdorf wohnt, aber ich war jetzt zum ersten Mal hier bei euch. Ich danke für euer Vertrauen, für euren Mut, mich einzuladen, obwohl ich jetzt nicht mehr in der Gemeinschaftsarbeit tätig bin, aber früher lange war. Mir ist es sehr gut gegangen hier bei euch. Ich habe mich von Anfang bis Ende wohlgefühlt. Es gab keinen einzigen Stress mit niemandem. Ja. Ich habe jetzt noch ein besonderes Dankeschön. Erstmal an die Tabea, die hier, das war meine Angestellte, die hier, die wird jetzt bei mir übernommen, die den Büchertisch betreut hat. Vielen Dank, liebe Tabea. Und ganz besonderen Dank natürlich Familie Müller, wo ich gewohnt habe und schon Schlüsselgewalt hatte, schon im Büro alleine fuhrwerken konnte. Ja, super. Ganz herzlichen Dank für eure gute Versorgung und für die Gastfreundschaft und Gemeinschaft. So, jetzt würde ich gerne noch zum Schluss beten. Treuer Gott und Vater, ich möchte dir nochmal danken, mit den Geschwistern zusammen, für das Geschenk dieser Tage von Donnerstag bis jetzt. Danke für die Stunden, die wir hier zusammen verbracht haben. Wir haben auf dein Wort gehört. Wir haben über die Ehe nachgedacht, über diese besondere Segnung, die noch aus dem Paradies stammt, die du dir ausgedacht hast, dass Mann und Frau ein Leben lang zusammenbleiben können, in einer Eheverbindung, in Treue. Ach Herr, möchte dir danken für alle Verheirateten, die eine schöne und glückliche, harmonische Ehe führen. Stärke sie, gib ihnen wieder neue Freude aneinander, neue Ideen, wie sie das Zusammenleben noch schöner gestalten können. Segne auch die, Herr, die vielleicht auch manche Mühe haben miteinander oder Schwierigkeiten, Krisen. Gib ihnen neuen Mut, neue Hoffnung. Gib, dass sie unbedingt aneinander festhalten, Herr, und anfangen, an ihrer Ehe zu arbeiten. Segne alle Nichtverheirateten oder nicht mehr Verheirateten. Segne wirklich jeden Einzelnen von uns. Lass uns ganz nah den Weg mit dir gehen, klein bleiben und innigen Umgang mit dir haben. Und weil wir heute Abend auch noch über das Thema Sexualität nachgedacht haben, wollen wir dich bitten, Herr, dass wir doch auch lernen, dich mit unserer Sexualität zu ehren. Dazu hast du es uns gegeben, Herr, dass wir den Ehepartner erfreuen und dich damit verherrlichen. Gib uns auch das. Und wo wir versagt haben, Herr, danken wir dir, dass das Blut Jesu Christi rein macht von aller Sünde. Und dafür loben und preisen wir dich, geben dir die Ehre im Namen Jesu. Amen. Amen.
Ja, lieber Wilfried, wir sagen dir Dank, dass du da warst, dass du uns ja dieses ganz menschliche Thema anhand von Gottes Wort aufgetan hast. Ich denke, das ist uns wichtig als Christen, dass wir dort unsere Richtschnur nicht holen aus ja, Bravo oder sonst woher, sondern dass wir unsere Richtschnur aus der Bibel holen. Sicherlich sind wir versucht, irgendwo anders Eindrücke zu sammeln. Aber wir sind heute wieder ganz neu oder in den letzten Tagen auf Gottes Wort ausgerichtet worden. Ich hoffe, dass es jeden nicht nur ja, in den Kopf reingegangen ist, sondern ein Stück tiefer, wo es sitzen bleibt. Und dass wir davon zehren, um Ehe und Partnerschaft zu Gottes Ehre zu leben. Wir wissen, dass du morgen weiterziehst und aber nicht nach Hause gehst. Darum haben wir dir keine Blumen gegeben, weil die werden sicherlich schnell verwelkt. Ja, man kann sicherlich manches ins Blumenwasser tun, so länger halten, aber wir hatten das Thema Ehe. Und habe ich mir sagen lassen, hier drinnen wäre ein Liebespaar, man sieht es nicht. Du hast gesagt, dass du oftmals deiner Frau etwas Kleines mitbringst. Das ist nun etwas größer geworden, das passt also nicht in den Setzkasten, dass es so ein kleines Liebespaar ist. Also nimm es mit
und vielleicht fällt die Spannung aus, bis du deine Frau siehst, dann können wir gemeinsam aufwecken.
Das verspreche ich dir, mach es nicht vorher auf. Vielen Dank. Ja.
Ich möchte noch einmal auf den Opferstock hinweisen zur Deckung der Unkosten von diesen Abenden. Ja, und möchte euch gern entlassen unter dem Segen Gottes. Ich bitte dazu aufzustehen. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen.
Amen.
Gott befohlen, bis wir uns wiedersehen.